Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute beleuchtet Psalm 13 und das Thema der Predigt lautet hoffnungsvoll leben. So lasst uns auf Gottes Wort hören, Psalm 13. Wie lange noch, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange dein Angesicht vor mir verhüllen? Wie lange noch soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Blick her, erhöre mich, Herr, mein Gott. Lass die Augen mir wieder leuchten, dass zum Tod ich nicht entschlafe. Sonst rühmt sich mein Feind, ich habe ihn überwältigt, und mein Gegner jubeln, wenn ich wanke. Doch nein, ich vertraue auf deine Gnade. Jauchzen soll mein Herz wegen deiner Hilfe. Singen will ich dem Herrn, dass er Gutes an mir getan hat. Wie lange noch? Wie lange dauert es noch, bis wir da sind? Das ist eine Frage eines sehr schwer geplagten Kindes während einer langen Autofahrt. Wie lange dauert deine Ausbildung, dein Studium noch? Könnte eine Frage eines Interessierten oder Neugierigen klingen. Die Frage, wie lange noch, kann aus den verschiedensten Motiven gestellt werden. Wie lange noch, bis die Brücke in der Nähe von Lüdenscheid wieder instand gesetzt wird und wir darüber fahren können? In diesem Psalm ist es das Schreien eines Kindes Gottes, der in einer ausweglosen Lage ist und nicht weiß, wie lange noch. David wird bedrängt und er sieht keinen Ausweg. Wann er diesen Psalm geschrieben hat, das wissen wir nicht und es macht diesen Psalm umso zeitloser. Dass er nicht nur für David geschrieben ist, nicht David nur uns von seinem inneren Leben zeigt, sondern dass dieser Psalm ganz deutlich heute unser Leben anspricht und in unser Leben sprechen soll. David war den größten Teil seines Lebens auf der Flucht und war oft bedrängt und hatte oft Zeiten, in denen die Feinde ihn umringten und es sehr ausweglos aussah. Und die Predigt beinhaltet drei Punkte. Der erste, hoffnungsvoll warten. Der zweite, hoffnungsvoll beten. Und der dritte, hoffnungsvoll glauben. In diesem kurzen Psalm erklingt die Frage, wie lange noch, viermal. Man könnte versuchen, das Thema oder versucht sein, das Thema des Psalms und dieser Predigt so zu überschreiben, wie lange noch. Und man könnte den ersten Punkt nennen, wie lange noch soll ich warten? Und doch überschreiben wir diesen Punkt als hoffnungsvoll warten. Verse 2 und 3. Wie lange noch, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange dein Angesicht vor mir verhüllen? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Die Zeiten der Bedrängnis, sie bringen Finsternis mit sich. Die ersten zwei Fragen richten sich direkt an Gott, direkt an den Ewigen. In Zeiten von Leid fühlt man sich oft einsam und so könnte der Eindruck entstehen, Gott ist nicht mehr da und Gott hat mich vergessen. Dein Horizont wird so verkleinert, dass du nur noch in deiner elenden Welt bist und keinen Ausweg mehr siehst, niemanden mehr siehst. Und auch Gott hat mich vergessen und Gott hat mich verlassen. Jesaja 49 zeigt uns darauf eine deutliche Antwort, dass Gott uns nie vergisst. Spurgeon schreibt hier, O David, welch eine törichte Frage. Und erinnert uns an Jeremia 49, Vers 15. Ich bitte um Entschuldigung, Jesaja 49, Vers 15. Wird wohl eine Frau ihr Kindlein vergessen, sodass sie sich nicht erbarmt über das Kind ihres Leibes? Und sollten selbst Mütter vergessen, so will ich dich doch nicht vergessen. Vers 16, siehe, in meinen beiden Handflächen habe ich dich gezeichnet, deine Mauern stehen mir allezeit vor Augen. Es ist die begrenzte Perspektive eines Menschen auf den Schöpfer der Zeit. Eine ausweglose Lage, die alles verdunkelt. Wie lange noch wird dein Angesicht verhüllt sein, Gott? In dieser Frage schwingt mit, dass David fragt, hast du deinen Segen von mir getan? Habe ich vielleicht gesündigt, so dass du dich von mir entfernt hast? Denn das könnte ja auf uns zukommen, dass Gott für eine Zeit sein Angesicht von uns tut. Und in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten des Leidens, stellt sich oft die Frage, ist das eine Reaktion Gottes auf mein Versagen? Ist das Gott, der irgendwie auf das reagiert, was ich getan habe und er sich zurückgezogen hat und mich nun in dieser Dunkelheit zurücklässt? Doch Anfechtung und Bedrängnis sind nicht Bestrafung Gottes, sondern sie dienen dazu, unseren Glauben zu stärken, ihn zu läutern. In Zeiten der Bedrängnis werden die Sorgen größer. Es scheint, dass die bisherige Kontrolle über unser Leben aus unseren Händen entgleitet. Wie lange noch her soll ich mich ängstigen? Und das Schöne ist, dass wir von unserem gnädigen Herrn Jesus, von unserem Hirten lernen dürfen, dass er uns die Angst und Sorge nehmen möchte. Um diese zwei Fragen zu beantworten, nutzt die Bibel das Bild von Golderz. Golderz wird aus den Tiefen der Berge herausgebracht, herausgebrochen. Und es sind schöne kleine Steine, die funkeln. Das Problem dieser Steine, sie sind voller Unreinheiten. Sie funkeln, aber haben einen sehr kleinen oder sehr geringen Goldanteil. Und damit du wirklich an das Gold kommst und nicht einfach nur funkelnde Steine hast, sondern etwas Wertvolles, müssen diese Steine einem Hitzeprozess unterzogen werden. Diese Steine werden gesammelt, werden in einen Ofen geworfen und werden unter extremer Hitze geschmolzen. Die ganzen Unreinheiten schwemmen heraus, schwimmen an die Oberfläche und werden abgetrennt. Und zurück bleibt pures Gold, das dann in Barren gegossen wird oder ganz anders verarbeitet wird. Zu Anfang an sieht das schön aus. Es ist ein Stein, er funkelt, aber er hat wenig Goldanteil. Er hat wenig Wert. Erz kannst du für viel weniger kaufen als das reine Gold am Ende. Aber wenn du das ganze Erz zusammengeschmolzen hast und es abgetrennt hast von all der Schlacke, wie man das nennt, dann hast du etwas, das so wertvoll ist, dass damit Kriege begonnen werden oder es einen großen Kampf darum gibt, wie viel Gold ein Land hat und so weiter und so fort. Und Golderz sieht schön aus, hat aber keinen hohen Wert. Gold dagegen, nachdem es durch diese Hitze gegangen ist, ist sehr wertvoll. Und dieser Prozess der Schmelze lässt dieses reine, wertvolle Gold hervorkommen. Und das ist ein Trost für uns, zu wissen, dass Bedrängnis, die unseren Blick verfinstert oder auch für eine Zeit uns irgendwie in ein Gefühl bringt, dass wir getrennt von Gott sind, deutlich macht, dass das ein Prozess ist, in dem Gott vollkommen mit involviert ist, der dich nicht vergessen hat, der sein Angesicht nicht verhüllt hat, der dich aber in einen Schmelzofen getan hat, der dich läutern will, reinigen will und dass die Bedrängnis, die du bekommen hast, dich hoffnungsvoll warten lassen möchte, damit dein Glaube gestärkt wird, dass du geläutert hervorkommst. Es bleibt nicht nur bei den Sorgen, die David hier beschreibt, nicht nur der Kummer, der ganze Zeit das Herz dann bedrückt in dieser Zeit, sondern auch, wir haben den Widersacher, der nicht schläft und die Ungerechtigkeit, die überhand nimmt. Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Die anderen Fragen gehen in Richtung Gott. Hast du mich vergessen? Hast du dein Angesicht verhüllt? Gehen eher inwendig. Wie lange soll ich Sorgen tragen? Wie lange soll ich mich kümmern? Die vierte Frage hat einen anderen Charakter. Hier geht es darum, wie lange soll noch das Böse über mir herrschen? Wie lange sollen Feinde mich angucken, zusehen, wie ich leide, wie ich untergehe? Hier ist der Schrei nach Gerechtigkeit. David, der nichts getan hat in diesem Falle, der Leid erlebt, fragt Gott, wie lange soll die Ungerechtigkeit größer werden und Gerechtigkeit einfach verschwinden? Diese Frage kennen wir auch heute. Die Seele eines Gerechten quält sich, denn das Böse nimmt vermeintlich zu. Wann wird endlich Gerechtigkeit herrschen? Wie lange dürfen Feinde herrschen? Wie lange dürfen sie sich über mich freuen, über die Christen freuen, über David freuen? Die Seelen der Märtyrer vor Gottes Thron rufen, wie lange noch her, bis du unser Blut rächst? Das kann man in Offenbarung 6 nachlesen. Wie lange soll diese Ungerechtigkeit weitergehen? Gerechte Menschen, die Gott anbeten, die Gott lieben, werden geopfert, werden geschlachtet, sterben um der Gerechtigkeit willen. Und es sieht so aus, als ob der Feind größer und größer wird und der Gerechte nichts aussetzen kann. Was soll der Gerechte da noch ausrichten? Auch hier dürfen wir ruhig werden, denn Christus, unser König, hat einen Zeitpunkt gesetzt, an dem es ein Ende hat. Das ist der Trost Gottes in Offenbarung 6 an die Märtyrer, dass ihre Zahl voll werden muss und dann das endgültige Gericht Gottes kommt über alle, die die Gerechtigkeit hassen. Dieser Psalm ist eine Antwort Gottes auf dein Leid und deine Bedrängnis und er schweigt nicht. Nein, er hat dich nicht vergessen und nein, er hat sein Angesicht nicht verhüllt. Das hoffnungsvolle Warten des Gerechten zeigt deutlich, wie er in dieser Situation umgeht. Es geht nicht darum, dass du diese Frage nicht zulassen darfst. Wie lange noch? Die Bibel lässt auch andere Fragen zu, das wozu oder warum lässt Gott Leid zu? Es geht vielmehr darum, wie du diese Zeit verlebst, wie du in dieser Zeit damit umgehst. Und dieser Psalm ist deswegen geschrieben, als Antwort darauf, dass man vielleicht meinen könnte, Gott schweigt. Der Heilige Geist nutzt David, um uns deutlich zu machen, das Leid des Gerechten, die Bedrängnis des Gerechten ist vor Gottes Augen. Deswegen ist es hier niedergeschrieben worden. Deswegen kannst du davon lesen. Deswegen darfst du es heute auf dich anwenden. Und Gott hört die Frage und sieht das Leiden des Gerechten. Wie lange noch bleibt die Heilung aus für meine Krankheit? Wie lange werden dunkle Gedanken mich umhüllen? Wie lange noch bleibe ich einsam? Wie lange noch, bis meine Kinder Nachfolger Jesu werden? Wie lange noch wird das Böse in der Gesellschaft zunehmen und der christliche Glaube angefeindet? Und das sind alles Fragen, die uns heute beschäftigen, uns hier in dieser Gemeinde beschäftigen. Fragen, die echt sind. Fragen, die wir nicht abtun wollen. Aber es soll auch hier nicht abgetan werden, sondern du sollst voller Hoffnung werden darüber, dass Gott dir in dieser Zeit beistehen möchte, dass Gott dich nicht vergessen hat und sein Angesicht nicht verhüllt hat, sondern der Prozess der Schmelze Hitze erfordert und sie bringt kostbares Gold hervor. Und deine persönliche Schmelze bringt einen festen Glauben hervor. Das möchte Gott in dir bewirken, das möchte Gott in mir bewirken. Und wie überstehe ich die Zeit der Bedrängnis? Rufe zu Gott. Punkt 2. Hoffnungsvoll beten. Die Verse 4 und 5. Blick her, erhöre mich, Herr mein Gott. Lass die Augen mir wieder leuchten, dass zum Tod ich nicht entschlafe. Sonst rühmt sich mein Feind, ich habe ihn überwältigt. Und mein Gegner jubeln, wenn ich wanke. Und das Gebet Davids erkennt an, nur Gott kann mir helfen. Es ist ein Eingestehen, ich werde mir selbst nicht helfen können. Auch Menschen, die mich lieben, können mir nicht helfen. Nicht im Sinne, dass sie mich nicht trösten können, sondern von Menschen wird keine Heilung kommen. Von Menschen kann nicht bewirkt werden, dass plötzlich sich alle Umstände ändern können. Wer kann? Und David erkennt das ganz deutlich an in diesem Bekenntnis. Erhöre mich, Herr, mein Gott. Er stellt die Beziehung ganz klar zu Gott dar. Er ist mein Herr. Und das ist eine Bitte um Klarheit. Denn wie davor erwähnt, Zeiten des Leidens, Zeiten der Krankheit, Zeiten der Bedrängnis können unsere Gedanken verfinstern, können unseren Horizont so klein machen, dass wir wirklich nicht weit blicken. Und David bittet um Licht. David möchte, dass seine Augen wieder leuchten. David möchte eine klare Sicht darauf haben, was Gott mit dieser Zeit vorhat. Wie lange noch, Herr, möchte beantwortet werden. Gott ist nämlich vermeintlich weit weg und keine Hilfe in Sicht. Und diese Gedanken können zu tiefster Depression führen. David benennt es hier an dieser Stelle als, dass ich nicht in den Tod entschlafe. Und damit meint er nicht den natürlichen, sondern einen Zustand, in dem man völlig lethargisch wird. Nicht mehr weiß, wie man aufstehen soll. Und die Bibel kennt diesen Zustand. Die Bibel kennt Männer des Glaubens und Frauen des Glaubens, die diesen Zustand erreicht haben, weil die Bedrängnis so stark auf sie eingeprasselt ist. Wir kennen das von Hiob, der Krankheit erfährt. Eine fürchterliche Krankheit. Und nicht nur das, ihm wird alles genommen. Wir haben von Elia gelesen, der, nachdem er so ein großes Wunder gemacht hat, plötzlich auf den Gedanken kommt, ich bin vielleicht allein geblieben. Und nicht mehr leben möchte. Wir haben Männer des Glaubens, die große Prediger waren, wie Spurgeon, der Tage hatte, an denen er nicht aus dem Bett kam, weil einfach die Depression so übernahm. und er nicht wusste, wie er aufzustehen hat. Und David beschreibt genau in so einer Situation auch, oder schreibt in dieser Situation diesen Psalm, Psalm 13. Wie lange noch? Wie lange muss ich einen Zustand aushalten, der mich in völlige Verzweiflung bringt? Wir lesen von unserem Herrn, dass er auch diesen Zustand erlebt hat. Denn er musste uns in allem gleich werden. Hebräer, Kapitel 5, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod zu erretten vermochte, und hat auch Erhörung gefunden um seiner Gottesfurcht willen. Jesus hat all das durchgetan und auch eine Zeit der Anfechtung erlebt, die so schwer war, lesen wir, dass seine Schweißperlen dem Blut glichen. Jesus Christus bittet den Vater, dass er doch, wenn es sein Wille ist, diesen Kelch an ihm vorüberziehen lassen möge. Jesus harrt in dieser Zeit aus und fleht zu Gott. Paulus schreibt zu den Philippern, die auch eine Bedrängnis hatten und verfolgt wurden, dass sie all ihre Sorgen und all ihre Anliegen vor Gott bringen sollen, in Bitten und Flehen, was auch dieser Psalm tut, aber auch mit Danksagung. Wie überstehe ich die Zeit der Bedrängung, könnte hier eine Frage sein. Rufe zu Gott ist eine kurze Antwort, die längere, Paulus beschreibt sie dann auch an die, schreibt zu den Philippern, er wird dich erhören. Nicht auf eine Weise, wie du das denkst, nicht auf eine Weise, die vielleicht für mich wünschenswert wäre. Paulus schreibt, der Friede Gottes wird eure Herzen überströmen. Und das ist interessant, dass Gott selbst in Zeiten des Leidens nicht immer Linderung schenkt von den Leiden, von Krankheit, von Verfolgung, von Bedrängnis, aber er doch, indem, dass du ihn anrufst, Linderung schenkt, indem er dir Frieden schenkt. Er verspricht keine Heilung oder sofortige Änderung der Umstände. Das soll diese Predigt und will sie auch nicht tun. Dass es darum geht, dass man einfach diesen Psalm betet oder in einer ähnlichen Lage ist und Gott einfach plötzlich erhört. Es gibt diese Versprechungen, auch in der Christenheit, die zu großen Irrlehren führen. Dass Menschen versprochen wird, dass ihr Leben besser wird. Dass ihr Leben, wenn sie doch wirklich fest glauben, von heute an ganz völlig verändert wird. Dass man nicht krank werden kann, wenn man glaubt. Und so sind die schlimmsten Irrlehren dadurch entstanden, dass man diese Stellen missversteht. Natürlich geht es uns darum, dass Menschen gesund werden. Wir hoffen, dass Menschen gesund werden. Wir hoffen, dass Menschen, die Depressionen haben, davon gerettet werden. Wir wünschen uns, dass Menschen, die in Zeiten von Leid und Bedrängnis sind, davon frei werden. Wir sehnen uns und seufzen danach. Die Schöpfung lechzt danach, sagt uns Apostel Paulus. Die Bibel erkennt an, dass diese Zeit nicht einfach wegzureden ist. Dass sie deutlich da ist. Aber wie gehen wir damit um, wenn keine Heilung da ist? Oder wir in dieser Zeit der Bedrängnis völlig aufgelöst werden? David zeigt in diesem Psalm ganz deutlich, dass wir beim Herrn Hilfe holen können. Dass uns unser Herr und Heiland einen Glauben schenken möchte, eine feste Zuversicht, eine Hoffnung, die uns da durchträgt, die uns nicht wanken lässt. Was trägt mich durch die Zeit der Bedrängnis? Es ist der Glaube an die Verheißungen Gottes, der feste Glaube an diese Verheißungen. Vers 6. Doch nein, ich vertraue auf deine Gnade. Jauchzen soll mein Herz wegen deiner Hilfe. Singen will ich dem Herrn, dass er Gutes an mir getan hat. Der Psalm beginnt damit, dass David ruft, Gott hat mich vergessen. Dass Davids Sicht darauf ist, Gott ist mir ganz ferne. Und der Psalm endet damit, Gott ist mir sehr nahe. Gott ist mir gnädig. Gott hat Hilfe für mich bereit. Die Hilfe ist noch nicht eingetreten. Wir lesen hier nicht, dass Davids Zustand oder Umstände sich geändert haben. Doch Davids Herzenseinstellung ist verändert. Er fleht zu Gott in seinem Leid und Gott schenkt ihm Frieden. Die Feinde umringen ihn weiterhin und er freut sich auf die Hilfe Gottes. Es ist immer wieder erstaunlich, mit Menschen zu sprechen, die durch das Tal der Finsternis gegangen sind. Und sie bezeugen, dass Gott ihnen in diesen Situationen besonders nah ist. Es ist völlig Es ist wirklich für den menschlichen Verstand völlig hirnrissig, dass Menschen, die durch Leiden gehen, dir erklären, dass Gott ihnen nahe ist. John Bunyan schreibt dazu, als er sein Leiden erlebt und darauf wartet, dass man ihn hinrichtet und im Kerker liegt: Nie habe ich so begriffen, was es sei, dass Gott alle Zeit und gegen alle Anfechtungen Satans mir beistehe, seit ich hierher gekommen bin. Denn siehe, so oft ich Furcht sich zeigte, erschien auch Hilfe und Ermutigung. Ja, wenn ich voll Schrecken auch nur den einen Schatten hinstarrte, so hat Gott in seiner zarten Fürsorge es nicht gelitten, dass ich beschwert wurde, sondern hat mich immer wieder mit diesem oder jenem Schriftwort gestärkt. So sehr, dass ich oft gesagt habe, wäre es erlaubt, so könnte ich um größere Trübsal beten, um des reicheren Trostes willen. Ich fürchte mich, so eine Aussage wie John Bunyan zu treffen. Denn in einer Zeit, in der sehr viel um Wohlfühlen geht, besonders unter Jugendlichen, wo es auf Social Media permanent darum geht, dass es deiner Seele gut geht, deinem Körper gut geht. Wir legen so viel Wert auf Fitness und auf gesunde Ernährung, auf Medikamente, die uns helfen und vieles mehr. Was nicht verkehrt ist. Wir sollen den Tempel des Heiligen Geistes richtig behandeln. Aber wenn das all mein Streben ist und wenn ich permanent nur Gutes vor mir haben möchte, nur gute Tage, dann ist dieser Gedanke daran, dass Leiden für mich etwas Gutes ist, völlig fremd und völlig falsch. Und man könnte sogar meinen, Herr, das wäre doch gar nicht biblisch, dass du mir Leiden schickst. Herr, das ist nicht biblisch, dass du Krankheit schickst. Sollte es mir nicht gut gehen? Wir legen so oft Wert auf das Gute und das ist richtig, denn das Gute und Schöne zeigt uns nämlich, dass es etwas gibt, worauf es wert ist zu glauben. Gott, der Schöne, das Gute und wirklich das herrlichste Wesen hat etwas vorbereitet und unsere Hoffnung in unseren Seelen ist, genau diesen Tag zu erleben, an dem alles Leiden, alle Sünde aufhört und wir in Ewigkeit in Gerechtigkeit leben werden. Das ist unsere Hoffnung und das verdeutlicht sehr stark diese Welt, die sich danach sehnt, nach Erlösung, nach Errettung, nachdem, dass die Politik sich ändert, nachdem, dass Gerechtigkeit eintritt und vieles mehr. Doch bei all dem vergessen wir auch, dass Gott uns durch Jesus Christus auch Leiden bereitet hat, durch die wir hindurchgehen müssen, damit unser Glaube geprüft und geläutert wird. Und das ist eine Wahrheit, die man nicht gerne hört. Bei John Bunyan scheint der Glaube durch, der Geläuterte. Er sitzt im Gefängnis und wartet darauf, hingerichtet zu werden. Und er freut sich. Gott tröstet mich. Gott ist mir nahe. Dieser Glaube hat Christus vor Augen. Er ist nämlich unser Anfänger und Vollender des Glaubens. Er erduldete das Kreuz, schreibt die Bibel, weil er die vor ihm liegende Freude gesehen hat. Er ging durch all diese Schmach wegen der Herrlichkeit, die vor ihm lag. Er erlöste ein Volk, sein Eigentum, das durch viele Anfechtungen hindurch geläutert wird. Dieses Volk wird ihn um seiner Gnade willen in Ewigkeit preisen. Geläutert und von jedem Flecken gereinigt, tragen wir das Gewand seiner Gerechtigkeit. Weil er gelitten hat, dürfen wir auch durch Leiden hindurch zu ihm kommen. Zeiten der Bedrängnis stärken deinen Glauben und bringen dich in die Nähe Gottes. So verspricht es Petrus. Darum jubelt ihr. Petrus beschreibt einen Moment, der für viele Menschen völlig verwirrend aussieht. Menschen, die durch Leid gehen, Menschen, die Kummer und Sorgen bedrücken, freuen sich und jubeln, weil Christus ihnen hilft. Eine kurze Zeit des Leidens, eine kurze Zeit der Bedrängnis und dann die große Freude, das geläuterte Gold am Ende, das uns bereit liegt. Vielleicht erlebst du zurzeit Freude und das war für dich zu negativ. Vielleicht sagst du, du hast gerade keine Zeit der Anfechtung. Was nehme ich mit aus diesem Ganzen? Du darfst Gott auf jeden Fall dafür loben, dass du eine Zeit der Freude in deinem Leben hast, dass du dir Gutes widerfährt. Doch in dieser Zeit möchte Gott von dir, dass du dein Glaubensbekenntnis stärkst. Das ist ja auch der dritte Punkt, das hoffnungsvolle Glauben. Es trägt nicht nur durch die Zeit des Leidens und der Anfechtung, hoffnungsvoll glauben sollten wir auch in der Zeit der Freude. Denn dort soll unser Glaube gestärkt werden. Wir sollten uns daran erinnern, was Christus getan hat, sollten uns festigen in dem, dass wir für die Zeit der Versuchung, der Anfechtung, des Leidens gerüstet sind. Und wenn du dich heute freust und wenn du heute wirklich sagst, zur Zeit gibt es keine Anfechtung, dann darfst du, so sagt es die Bibel, wer sich freut, der soll danken, soll Lieder singen, soll sich freuen. Und falls du kein Christ bist und für dich das heute wirklich komisch klingt, wie Menschen, die durch Leid gehen, durch Krankheit und Trauer, sich doch freuen können und doch von Gott getröstet werden, das ist die christliche Botschaft. Dass du versöhnt wirst mit Gott, dass du einen Frieden erhältst, der weit über jedem Frieden ist, den diese Welt bieten kann. Der dich in Zeiten der Unwissenheit, Unkenntnis, Zeiten in deinem Leben, in denen du nicht mehr weiter weißt, Gedanken, die vielleicht auf dich einprasseln, bei denen du nicht mehr weiter willst, deutlich macht, dass du hoffnungsvoll hindurchgehen kannst, weil du Jesus Christus hast, weil er dich tragen will. Liebe Geschwister, Psalm 13 beginnt hoffnungslos. Wie lange noch, Herr? Wie lange willst du vergessen? Wie lange willst du dein Angesicht verhüllen? Und die Menge-Bibel hat diesen Psalm auch wirklich so überschrieben. Wie lange noch? Und doch plädiert heute die Predigt dazu, zu sagen, dass er von Hoffnung so sprüht. Denn es zeigt deutlich den Zustand eines Menschen, der in einer Zeit der Anfechtung diese Fragen an Gott heranbringt. Der doch seine Hoffnung nicht verliert, der hoffnungsvoll betet. Erhöre mich, Herr, mein Gott. Der weiterhin an den Zusagen Gottes festhält, dass er seinen Gerechten nicht loslassen wird. Gott zeigt uns anhand dieses Psalms, wie wir diese Zeit überstehen können. Durch hoffnungsvolles Gebet zu Gott und durch den gottgewirkten Glauben. Diesen Glauben musst du nicht aufbringen, diesen Glauben hat Gott dir geschenkt. Und er möchte, dass dieser Glaube fester wird, dass du geläutert wirst. Und lieber Christ, unsere größte Hoffnung ist, dass wir eines Tages am Ziel ankommen werden. Dass wir nach all dem Leiden, nach all den Schwierigkeiten hier und nach all der Sünde, die uns hier immer wieder umstrickt und uns festhält, es einen Tag geben wird, an dem das alles abgetan wird. An dem du Gott sehen darfst von Angesicht zu Angesicht. Den, den du liebst und noch nicht gesehen hast, wird sich dir offenbaren und wird dich zu Hause willkommen heißen. Und deine Freude wird grenzenlos sein. Und deswegen halte fest an Gottes Wort und lebe hoffnungsvoll. Amen.